Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger.
Und ich freue mich sehr, dass ich es endlich geschafft habe, Monika Fuchs, Deutschlands älteste YouTube-Köchin, vors Mikro zu bekommen. Sie ist aber nicht nur Deutschlands älteste YouTube-Köchin, sie ist vor allen Dingen bekannt geworden durch ihr Restaurant im Wohnzimmer, ihre Social Dinner, die sie bei sich jeden Freitag in ihrer Wohnung abhielt. 5 Gänge hat sie gekocht für ihre Gäste. Jetzt war sie gerade zu sehen in einer Doku. Frau Fuchs kocht sich zum Nordpol, denn sie hatte den großen Wunsch, sie wollte mal für Forscher am Nordpol kochen. Ob es geklappt hat und was auf dem Weg dahin alles passiert ist, könnt ihr in der Doku sehen und natürlich auch in diesem Podcast hören. Und ihr erfahrt auch ganz, ganz viel Lebensweisheiten und was auch nicht zu vergessen ist, ihr erfahrt auch, wie man Gurken richtig einlegt. Also freut euch auf diese Episode mit Monika Fuchs.
Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella-Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken.
Und wir wollen keine weitere Zeit verlieren und starten das Gespräch mit Monika Fuchs. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant- und Hotelguide. Ich habe Monika Fuchs gerade erzählt, bei der bin ich nämlich gerade zu Gast und sitze an ihrem wunderbaren Küchenholztisch, wo ganz, ganz tolle Kochvideos entstehen, dass ich in Dänemark am Limfjord war und wilde Austern gefischt oder gepflückt habe. Und das kann sie nicht begreifen, dass ich keine einzige Auster mitgebracht habe.
Nicht, das finde ich irgendwie selbstsüchtig. So, ich kenne dich ja nicht so gut, aber ich mache da schon mal meine ersten Beobachtungen so. Ne? Ich meine, eine hättest du ja mit der hohlen Hand mal mitbringen können.
Ja, das stimmt. Obwohl, ich weiß, wie lange halten die denn eigentlich? Ungekühlt.
Lenk jetzt bitte nicht vom Thema
okay,
ab.
Okay, ich sage da nochmal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Monika Fuchs. Ich freue mich sehr, dass du mich heute in deinen heiligen Hallen begrüßt.
Mann, das hat er geübt. Oh, das hat er geübt. Das merke ich an diesem steifen Ton dahinter. Guten Morgen, das habe ich zum Beispiel nicht geübt. Guten Morgen.
Kommt aber gut rüber.
Geht es dir gut?
Mir geht's wunderbar.
Du siehst heute schön aus.
Das kann ich nur zurückgeben, aber ich fühle mich so ein bisschen heute, ich weiß gar nicht, so ein bisschen ungebügelt. Ich bin eben über den Markt gelaufen und habe gedacht, ich bräuchte irgendwas Frisches, so einen frischen Saft, so einen Auffrischer, so einen Vitaminbooster. Aber dann schaute ich auf die Uhr und dachte, ich bin zu spät, ich muss mich beeilen. Monika ist so eine ganz pünktliche, stimmt das?
Bin ich wirklich, weil, ja, bin ich einige meiner Kinder übrigens auch. Wir sind sehr, sehr, sehr pünktlich, weil unpünktlich zu sein, damit stiehlst du dem anderen die Zeit. Und das ist unverschämt. So.
Aber andere warten zu lassen, ist dann natürlich auch
nein,
total
nein,
nervig.
Nein, ne? Also, nein, das mache ich nicht.
Ich kenne das so, weißt du, ja. Du bist in einem Meeting, sitzt dort mit 4 Leuten
und wartest
auf die letzten Personen, die noch eintreffen müssen, sollen, und es geht noch nicht los. Verschenkte Zeit. Und
nein, die Person hat ein schlechtes Selbstwertgefühl. Die will austesten, ob sie wichtig genug ist, dass ihr auf sie wartet, auf die Person. Denn wenn die nicht wichtig wäre, guck mal, wie ich das schon wieder auseinandernehme, ne?
Ja.
Können wir ein Rezept draus machen. Wenn das nicht so wäre und die euch nicht warten lassen würde, dann wäre sie ja nicht wichtig.
Ach, du meinst da, so habe ich es noch nie betrachtet.
Das ist Kalkül, reines Kalkül.
Also du lässt keinen warten und ich war heute auch super pünktlich. Nee. Ich bin nur ein bisschen in Missgunst geraten, weil ich keine Auster mitgebracht habe. Ich mache es am Nächsten Freitag bringe ich dir Austern vorbei von den Austernjungs.
Oh.
Ja, aber dafür habe ich dir ja ein paar Miesmuscheln mitgebracht.
Du hast mir wunderbare Miesmuscheln mitgebracht und du hast mir einen Holunderbeer-Gelee mitgebracht, selbst gepflückt.
Würdest du jetzt aus diesen beiden Zutaten etwas zaubern können?
Ja, klar.
Bist du so eine ganz spontane Köchin oder bist du eine Rezeptköchin?
Überhaupt nicht. Ich bin ganz und gar nicht Rezept. Und das ist auch manchmal meine Krux, weil ich soll immer ein Kochbuch machen. Ich werde immer gedrängt seit Jahren schon, ich soll ein Kochbuch machen. Dazu muss ich ein Rezept schreiben.
Ja.
Ich will kein Rezept schreiben. Ich mache alles aus der hohlen Hand.
Du könntest alles. Ihn natürlich diktieren. Ne? Du kannst sagen, jetzt mache ich das und mache ich das.
Nein, weil ich mache es ja heute so und morgen mache ich es anders. Ich mache es Pi mal Daumen so. Zum Beispiel hier, wir haben hier saure Gurken, habe ich gestern gefilmt für meinen YouTube-Kanal. Ne?
Also vor mir stehen, ich würde mal sagen, was ist das? 2,5 Liter? 2 Liter?
Das sind 3 Kilo.
3 Kilo?
Gurken.
3 Kilo Gurkengläser.
Ja.
Da steht zwar Kühne drauf, aber es...
Ich habe die in meinem Haushalt gefunden und ich schmeiße keine Gläser weg. Und leider gehört dann auch manchmal so ein Deckel dazu, ne? Von der Konkurrenzfirma. So. Und die mache ich so Pi mal Daumen. Da habe ich Schwierigkeiten, meinen Fans zu erklären, wie ich den Sud mache.
Kannst du denn jetzt noch erinnern oder mir sagen, was da drin ist, weißt du, aber in welchen Mengen kannst du mir nicht mehr sagen?
Doch, ich könnte das jetzt schon noch, aber...
Ja, mach mal. Also wir haben die Gurken da. Einmal geschnitten und einmal als Ganze.
Ja, die sind so ein bisschen krumm und schief gewesen, darum habe ich die geschnitten. Da sind 5 Chilischoten drin, da ist eine ganze Knoblauchknolle drin, in Scheiben geschnitten. Da ist ein, guck mal, da geht's schon los, Händchen voll frischer Dill drin. Da ist eine halbe Gemüsezwiebel drin. Da ist ein Händchen, so geht schon los. Senfkörner, Wacholder, Pfeffer. Jetzt weiß ich es genau, ich bin ganz stolz. 230 Gramm Zucker auf 1 Liter Wasser und 1 Liter Essig.
Essig? Ja, super.
Bin gut, ne?
Das
irgend so einen, den ich im nächsten Supermarkt gefunden habe.
Okay, da muss man nicht
Balsamico oder irgendwas Designermäßiges.
Was Saures?
Einfach sauer. Das
Wein,
ist so.
Weinessig? Oder?
Nee, das war Tafelessig. Aber du kannst auch Weinessig nehmen oder das ist egal. Ne? Und dann musst du eben, wo ich mehr Wert drauf lege bei der Erklärung, ist, wie präpariere ich das, damit das hält?
Genau.
Du musst die Gläser auskochen. Du musst diese Gurken 12 Stunden vorher in Salzwasser einlegen.
Ach, das habe ich immer falsch gemacht.
Ja.
In Salzwasser, sehr konzentriert oder so Nordsee? Nee,
da habe ich 3 Liter Wasser. Guck mal, das kann ich noch wiederholen. Gott, bin ich genial, Leute. 3 Liter Wasser und 8 Esslöffel Salz. Jetzt habe ich es. Ja. Und das habe ich so mit dem Kochlöffel, dass ich das auflöse und habe die dann da reingelegt 12 Stunden. 12 Stunden. Die saugen sich dann voll, die desinfizieren sich quasi, die präparieren sich quasi, die ziehen schon mal ihr Totenhemd an. Weißt du, die präparieren sich.
Die werden schon ein bisschen blass.
Die werden schon ein bisschen blasser und so.
Koche ich das dann auf, die Flüssigkeit? Oder?
Nee, du machst also erstmal dieses Wasserspielchen da in Salzwasser.
Ja, genau,
12 Stunden.
Genau.
Vorher, und das ist die eigentliche Arbeit an diesen Dingern, musst du jede einzelne Gurke wie ein Geisteskranker mit einer Bürste bearbeiten. Aber wirklich so schrubb, 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 schrubb. Weil diese kleinen Nübbelchen auf diesen Gurken, die sind ja nicht so glatt wie Salatgurken,
ja,
sondern die haben so kleine Nübbelchen. Dazwischen ist immer Sand. Und dann war eben auch der Boden von meinem Waschbecken, da war Sand, ganz schön viel. Also diese Reinigung, dass du da nicht später auf Sand beißt, ist ganz wichtig. Und 3 Kilo Gurken sind ganz schön viele, die du in die Hand nehmen musst. Ne?
Mhm. Das ja,
ist,
absolut.
Und da muss man sehr, sehr sorgfältig sein. Und beim Sterilisieren der Gläser, nie mit den Fingern reingehen hinterher. Und dann koche ich mir separat diesen Sud, diesen 1 Liter auf 3 Kilo Wasser, 1 Liter Essig und diese ganzen Körner da rein, außer der Zwiebel und außer dem Dill. Kommt da alles rein und köchelt so, bis es so sich vermengt hat. Und dann habe ich, wir drehten einen Film darüber ja gestern, habe ich zu meinem Sohn Martin gesagt, mit dem ich diese YouTube-Filme mache, oh Martin, ich probiere schon mal. Bin dann mit dem Löffel in diesen Sud gegangen und mich hat es fast an die Wand geklatscht. Holla. Ja. Da war was los im Innenleben.
Scharf, sauer,
keine,
alles.
Ich bin noch keine Gurke.
Ja. Aber scharf. Ich meine, wenn ich die Chilis da sehe, die können ganz schön was anrichten.
Also ich koche ja gerne so mit Schmackes.
Kochst du auch so immer, jetzt ist gut, jetzt schmeckt es richtig gut, so eine Soße oder so ein Sud, und dann haust du noch mal einen drauf? So ein bisschen leicht überwürzen.
Das kann schon sein, das ist aber keine Regel und das ist auch kein Muss. Ich habe dann so gewisse kleine Tricks, die ich eigentlich, heutzutage koche ich ja gar nicht mehr, in dem Sinne, kann ich ja ruhig verraten. Ich mache sehr häufig an Soßen, die jetzt meiner Meinung nach jetzt fertig sind.
Ja.
Die sind jetzt fertig. Und dann nehme ich nochmal ein Schnapsgläschen Orangensaft.
Aha.
Also echten.
Echten. Frisch gepressten,
ja.
Oder?
Ja, ja. Das nochmal rein. Erstens mal, es kommt niemand drauf. Aber es gibt der Sache nochmal so einen Knick. Die meisten Köche schmeißen noch ein Stück Butter rein aus bestimmten Gründen. Dann glänzt es nämlich und wird auch ein bisschen fester und so. Das mache ich nicht unbedingt.
Und du machst Osa.
Aber ich mache immer dieses eine Schnapsglas voll mit Orangensaft.
Habe ich noch nicht gehört.
Und ja, das ist manchmal, das wirkt wie ein Wunder manchmal. Jetzt hat es dann so die richtige...
Es bringt noch mal ein bisschen Säure rein, es bringt ein bisschen Süße rein und ein bisschen Tiefe.
Und niemand kommt da drauf.
Nee, super.
Also wenn ich da so eine richtige Pima-Down-Soße mache und dann ist da Orangensaft drin, nein.
Aber du sagst, du kochst nicht mehr. Das ist ja nicht ganz richtig, ne?
Ich koche nicht mehr, bekoche nicht mehr. Also ich mache kein Catering mehr. Ich habe mit 76 aufgehört, professionell zu catern.
Ja.
Für sehr viele Leute mit 76. Mhm. Weil ich dachte, also mein Hauptauftraggeber machte seine Sendung nicht mehr, das war immer Fernsehen. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, mit 76 kann ich auch mal aufhören eigentlich. Ne? So.
Ja, sind andere schon seit mehreren Jahren im Ruhestand.
Könnte ich ja mal und so. Und habe dann eben festgestellt, das ist, Freunde, das ist mir zu öde, ehrlich gesagt. Und dann kam mir die schönste Idee meines gesamten Lebens, wo ich eben wirklich noch auch wieder professionell, wenn du so willst, gekocht habe. Das sind meine freitäglichen, über 5 Jahre, jeden Freitag Charity-Essen.
Mhm.
So, das fing an mit 10 Personen, alles Mundpropaganda, keine Werbung, nichts, noch nicht mal eine Website, nichts.
Wie ist man denn an den Platz gekommen überhaupt dann?
Wenn Mundpropaganda.
Musste man anrufen bei dir oder?
Nee, Anrufe habe ich auch nicht entgegengenommen, weil dann wäre ich durcheinander gekommen. Ich habe das alles per E-Mail gemacht.
Okay, ich dachte, man muss vor der Tür stehen und du zählst rein. 1, 2, 3, 4, 5.
Nein, ist auch schon passiert, aber das ist ein absolutes No-No. Das ging per E-Mail und das haben die Leute nachher auch untereinander so weitergesagt. Damit hatte ich sozusagen eine Tabelle, hatte die Namen, hatte die E-Mail-Adressen, konnte in etwa abschätzen, wer ist das. Du lebst ja dann immer so ein bisschen, wenn super fremde Leute in dein Haus kommen, so 28 waren das dann ungefähr, weiß ja nicht, ob da nicht mal eine Knallerbse zwischen ist, ne?
Und?
Oder einer, der mal hier meine Silbersachen durchzählt oder so. Nie.
Und wollte ich gerade sagen, hast du irgendwann mal ein schlechtes Gefühl gehabt?
Nein.
Nee?
Nie.
Guck mal.
Nicht ein einziges Mal.
Die Menschen sind gut?
Wenn du das willst...
Wenn du das so absendest?
Wenn du das so absendest, hast du wunderbar gedacht, oh, ich könnte dich küssen. Mach ich aber nicht, du hast so ein Gerät im Gesicht, ein Mikrofon. bleib ich da drin hängen. Wenn du das ausstrahlst, diese Frage ist mir natürlich immer wieder gestellt worden, hast du keine Angst gehabt, da klaut mir einer oder macht sich schnell einen Schlüssel nach oder kommt heute Nacht wieder oder merkt ja, dass du alleine in der Wohnung wohnst zur Zeit oder zu Anfang lebte mein Mann ja noch, da lebte ich nicht alleine. Nein, wenn du ausstrahlst in dir und außerhalb, wie so ein, das ist so eine Dunstglocke, mir tut keiner was, mich beklaut niemand, hier wird keiner böse, hier rastet keiner aus, hier betrinkt sich keiner, ganz wichtig. Hier wird keiner politisch irgendwie unangenehm aktiv. Hier gerät niemand in Streit. Es ist alles nie passiert. Ich hatte gewisse Spielregeln. Die habe ich, bevor die Gäste sich hingesetzt haben. Alle kannten sich nicht. Ne? Manche kamen zu zweit, meisten alleine. Habe ich allerdings so ich versuche auf eine witzige Form gewisse Spielregeln durchzugeben. Zum Beispiel, oh Leute, Freunde, ich habe euch alle ganz doll lieb, aber bitte keine Gespräche über Krankheit. Es ist, wir haben nur 5 Stunden Zeit zum Essen. Ja.
Und
es ist
so eine Zeit.
Fünf Stunden. Aber es ist so eine Zeitverschwendung. Bitte keine Eheerzählungen, könnt ihr euch nachher vor der Haustür erzählen. Und bitte keine Krankheiten. Damit war schon mal dieses Thema flach. Das sind die langweiligsten Themen der Welt übrigens. Ne?
Ja.
Das war schon mal weg.
Und das sind auch die Themen, wenn sie sich einmal reingrufen, dann kommst du da nicht mehr
kommst
raus.
Kommst du wieder raus.
Ja, ja.
Also die Themen waren, wussten sie alle, ne? ist ein No-No. Handy lief sowieso nicht, außer wenn da was ganz dringend notwendig war. Okay. Behinderter Mensch zu Hause. Oder
aber hast du auch darauf hingewiesen, bitte Handy ruhig und nicht rangehen? Oder ging das schon von alleine? War das so?
Es ging eigentlich mehr oder weniger von alleine, dass die das gemerkt haben. Und die ganze Atmosphäre strahlte eben das aus, dass man da nicht rumging. Und die haben sich alles in meiner Wohnung angeguckt. Und ich habe nicht einen Sammelwahn, aber ich habe schon ein paar schöne Sachen, sagen wir mal so. Und das haben sie sich auch angeguckt und haben auch Fragen gestellt, aber es ist nicht eine Gabel weggekommen. Nicht ein Messer, nichts. Noch nicht mal eine Serviette, nichts.
Das ist doch toll. Oh, ich meine eigentlich selbstverständlich. Eigentlich, warum muss ich eigentlich sagen, das ist toll?
Na, wenn du 5 Jahre lang jeden Freitag so viele Leute, Fremde, dann da muss doch mal so ein Boogeyman bei sein.
Ja, eigentlich stimmt.
Da muss doch einfach mal, aber ich habe an der Wand 2 Ölgemälde hängen, und zwar sind das meine Großeltern.
Ja.
Die Großmutter, die ich so bewundert habe, die war so tätig, die grub so in der Erde rum und konnte aber Latein, verstehst du? So diese Mischung, die ich ja so liebe, ne? Und diese Großmutter ist von einem Maler gemalt worden, der hat damals diese Technik benutzt, dass die Augen, egal wo du im Raum stehst, die Augen gucken dich an. Ja?
Ich weiß.
Hast du das schon mal gesehen?
Ja.
Egal wo du stehst. Und ich habe dann auch immer zu ihnen gesagt, wenn die Gäste dann saßen, Leute, Vorsicht, die hieß in dem Dorf, wo die ihre Baumschule hatten, die Eiserne Marie.
Die passt auf.
Guckt ihr mal in die Augen, die sieht alles und die meldet mir das sofort. Also Vorsicht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht.
Das aber du warst dann ja auch gar nicht im Raum. Du warst ja hier in der Küche und die saßen dann im Esszimmer.
Ja.
Die haben sich dann selbstständig unterhalten oder hast du mal so ein Thema reingeworfen? Musstest du da manchmal so ein bisschen animieren?
Also da könnte ich quasi ein Buch drüber schreiben. Ich bin nicht nur Köchin, sondern ich wurde dann, es ist ja alles so per Zufall passiert, nichts geplant dabei. Ich wurde zur Hälfte Gastgeberin, das ist wie ein Beruf.
Ja.
Und zur Hälfte Köchin, das ist auch wie ein Beruf. Ne? Habe ich beides nicht gelernt. Ich musste aber für dieses Essen beides sein. Wenn ich nur eine super exzellente, begnadete Köchin gewesen wäre, hätte nicht gereicht. Wenn ich nur eine Gastgeberin gewesen wäre, die also da sich so einen runterschnackt und hätte auch nicht gereicht. Mhm. Die wollten ja beides. Und das habe ich wohl offensichtlich, glaube ich, hingekriegt. Und das beinhaltete aber, dass ich immer zwischen Gast, also da, wo die Leute saßen. Ich hatte ja keinen
Gastraum, wolltest du gerade sagen.
Wollte ich gerade sagen, Gastraum. Das war eigentlich mein Wohnzimmer. Aber mein Mann lag ja krank im Bett und konnte nicht mehr laufen. Wozu brauchen wir ein Wohnzimmer? Sitze eh nur bei ihm am Bettrand, ne? Und da trinken wir unseren kleinen Sherry oder so, ne? Und essen und so. Also habe ich alles Wohnzimmerartige ausgeräumt, habe 2 Esszimmer daraus gemacht, mit verlängerten Tischen und so weiter. Und bin dann immer von dieser kleinen 14 Quadratmeter großen Küche in diesen Essraum hin und her gelaufen, war dann hier Gastgeberin und hier war ich wieder Köchin.
Ja. Ich habe andere Mütze auf. Und
andere Mütze, andere Unterwäsche an.
Jo.
Weil du musst es in Gang bringen, das war aber nicht sehr schwer. Weil kaum waren die alle da, hatten ihren Obolus in die Kasse getan, da standen immer 2 Enkelkinder, hatten sich einen Zettel angeklebt, nur mit Vornamen. Ich will nicht wissen, wer Doktor ist. Wer Doktor ist und wer nicht. Dann sofort war der Geräuschepegel so laut, dass mein Mann hinten in dieser Altbauwohnung alles mitkriegte. Und das war mein Ansinnen. Ich habe dieses Jahr eigentlich angefangen, damit er da hinten nicht vereinsamt.
Ach so, ja. Der hat alles mitbekommen.
Der hat alles mitgenommen. Und ich hatte dann nach ein paar Jahren dann auch ein paar Stammgäste und die habe ich dann noch hin und wieder zu ihm geführt. Mhm. Er lag ja nun permanent im Bett. Sah aber sehr appetitlich aus, ne? War ein sehr humorvoller Mann, ja. Der dann so, Schatz, bring uns doch mal einen trockenen Sherry. Ah. So Grandezza-artig noch aus dem Bett heraus.
Und dann sagt euch oder die, ihm und den Gästen.
Ja, das ist so einer, wenn der wieder umfiel und es musste wieder die Rettung kommen und irgendwie die Feuerwehr oder was. Wenn da eine Frau dazwischen war, hat er erstmal die Hand geküsst. Nee, Frau, darf ich mal ganz kurz? Dann hat er die Hand geküsst. Und dann haben sie ihn aus seiner Blutlache rausgezogen. Also so einer, ne? Also der war, der hat natürlich diese Essen wahnsinnig genossen. Ne? Mhm. Hat mit mir aber auch den Menüplan gemacht und Einkaufslisten geschrieben, als er das noch alles konnte.
Ja.
Nachher natürlich nicht mehr. Du hast aber gefragt, ob ich hin und her geflitzt bin. Ja, ich bin hin und her geflitzt und habe sofort auch erkannt, ziemlich schnell, das macht dann die Routine, wer ist schüchtern, wer ist ein bisschen überforscht, aus Schüchternheit zum Beispiel, wer ist, wen muss ich ein bisschen aufmuntern, wen muss ich ein bisschen bremsen, wer sitzt komplett falsch, aber da kann ich dann nichts mehr machen, nur da muss ich so ein bisschen irgendwie was dran schrauben. Das musste ich gleich zu Anfang irgendwie so ein bisschen regeln.
Ja.
Und da hatte ich so mein Handwerkszeug, was ich mir so erarbeitet habe.
Aber da hast du dich dann wahrscheinlich selber geschult so ein bisschen, nicht?
Nur.
Du hattest schon ein bisschen Lebenserfahrung.
aber das musste alles aus mir selber rauskommen. Zum Beispiel, warte mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Nichts wirkt besser, das ist wie ein kleines Wunder, wenn du jemanden hast, der jetzt alleine dahingegangen ist, schon ein Mutding, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, allein in so eine Wohnung. Und da ist aber jemand, der jetzt ganz zusammenzuckt, weil da sind lauter schöne Damen um ihn, alle einen Kopf größer als er und die reden alle so eloquent und so und sind so schick und so und er so, er möchte eigentlich auf dem Klo verschwinden, zuschließen, Schlüssel aus dem Fenster schmeißen und nie wieder rauskommen. Und den aufzulockern, ist so easy. Du brauchst nur Körperkontakt machen mit diesen Menschen.
Ja.
Und wie kannst du einen dir fremden Gast Körperkontakt, kannst ja nicht wie die Norweger Ganzkörperumarmung machen, ne? Das ist ein anderes Thema. Oh, okay. Ist das schön.
Kommen wir gleich drauf. Oh.
Nein, also du musst es ja so machen, dass ein zurückhaltender Hanseat, wenn er denn von hier kommt, auch damit umgehen kann. Ja. Also was machst du? Du legst ihm eine warme Hand auf die Schulter. Von hinten. So, legst ihm das so auf die Schulter. Drückst so ein bisschen, machst mit dem Daumen so ein bisschen. Der fühlt sich angesprochen, und sei es von Mutter oder Großmutter. Mhm. Ist egal. Er fühlt sich beachtet.
Monika hat das übrigens eben gerade bei mir gemacht.
Er erwischt gerade seine Gänsehaut weg, ja. Dein Armband erhebt sich gerade. Hast du Gänsehaut, ne? Also das ist so eine simple Handbewegung, das habe ich aber schon oft erzählt, das ist nicht neu, womit du sehr viel Beruhigung ausstrahlen kannst. Mhm. Und sofort ist dieser Mensch, und dieser Mensch ist dann derjenige, der auf den Tischen tanzt zum Schluss. Ja. Also ich habe noch eine andere Sache gemacht, wo ich selber drauf gekommen bin. Ich habe in diesem hanseatischen Luftraum alle Gäste umarmt und geküsst, als es noch nicht Corona gab.
Ja.
Also jetzt nicht hier feuchte Küsse, sondern und aber auch nicht nur diese angedeuteten Schickimicki-Bussi-Bussi-Dinger. Die hasse ich nämlich. Ne?
Sondern so, richtig. Ja.
So in die Luft. Sondern ich habe sie wirklich herzhaft umarmt, richtig so Arm um sie gelegt und einmal so kurz an mich gezogen und mal kurz so den Kopf angelehnt und so. Also auch nicht so berührt, dass es ihnen unangenehm ist. Und das war ein Wunder. Das kennen die Menschen hier gar nicht. Und die Ausländer, die zu mir kamen, begeistert, die überall aus Deutschland kamen, alle fanden es toll. Und das habe ich immer gemacht. Jeder Gast wurde umarmt.
Du sagst es gerade, Ausländer die aus anderen Teilen Deutschlands,
ja.
Das hat sich dann ja immer weiter rumgesprochen. Das war dann ja auch, du warst damit natürlich auch in den Medien.
Ja.
Das war natürlich auch irgendwie eine tolle Geschichte. Ist es ja auch nach wie vor.
Ja.
Und wie ging das denn vor sich? Dann kamen die Menschen aus dem Ausland und haben hier versucht, irgendwie ihren Platz zu kriegen. Hattest du eine ganz lange Warteliste? Oder
ich hatte eine lange Warteliste und war immer sehr schwer. Erstens mal war das wirklich viel Arbeit jede Woche. Ich habe lange am Computer gesessen und ausgewählt und geschrieben und hin und her. Und das muss ja auch ein bisschen festgemacht werden, ob die nun wirklich kommen aus Kopenhagen oder aus Venedig oder was weiß ich und so weiter und so weiter. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass jemand nicht erschienen ist. Monika Fuchs hat gesagt, Isestraße, ich stehe hier mit meinem Auto, hier ist aber nur ein Bauarbeiter-Klohäuschen. Nein, da wohne ich nicht. Die hatte die Adresse nicht richtig drauf. Ja. Oh, das war ziemlich dramatisch, denn ich war so ausgebucht und dann ruft die mich an und sagt, sie steht vor einem Bauarbeiter-Klohäuschen.
Ja, dann musst du dich um sowas auch noch kümmern. Du, eigentlich bist du ja schon in der Küche. Wie viel hast du denn vorbereitet eigentlich? Hast du den ganzen Freitag dann vorbereitet oder schon vorher?
Nein, 3,5 Tage.
3,5 Tage. Wie viele Leute waren es nochmal, die du...
Zum Schluss also. Ne? Also ich fing an mit 10 und dann wurden es zum Schluss, also ich konnte 28 bis 30 setzen.
Ach, dann habe ich es eben doch richtig verstanden mit 28.
Ja, saßen normal. Gut Platz. Wenn jetzt aber die Frau vom Klohaus doch noch gekommen wäre, wo ich inzwischen jemand anders angerufen hatte und habe gesagt, komm schnell rüber,
das hast du dann auch
Platz
noch
frei. Ja, und die kamen sofort angewetzt. Dann hätte ich auch eben 30 draus machen können. Ne? Das hat sich alles so ergeben. So Mundpropaganda von allein. Ich hatte ja kein Gewerbe angemeldet. Ich habe das gesamte Geld, das war mein schönster Moment, gespendet an das Waldpiratencamp in Heidelberg. Das ist eine Freizeit für krebskranke Kinder, die es noch Krebs haben oder mittendrin sind oder. Für die hatten mein Mann und ich die Jahre vorher schon immer gespendet. Ich kannte die, ehrlich gesagt, vom Klassikradio in der Werbung. Vor Weihnachten haben die immer bitte nach dem Motto, spenden Sie für uns, Heidelberg. Und dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt, weil ich wollte, das ist mir auch gelungen, dass dieses Geld, was ich mir hier in 3,5 Tagen Arbeit wirklich schwer zusammenraffe, dass das nicht so, da war ich auch ein bisschen eitel, nicht so in die allgemeine Herz für Kinder oder Krebs, so, wo das so als Wassertröpfchen untergegangen wäre. Ne? Ich wollte, dass die sich richtig jede Woche einmal freuen, weil da kommt so eine Summe von Monika Fuchs, ne, kocht. Und nee, so hieß sie ja damals noch gar nicht. Monika Fuchs, einfach so, Charity-Essen. Und dann habe ich mich, wie gesagt, mit denen in Verbindung gesetzt und dann habe ich ein besonderes Kontonummer gekriegt. Und das ging dann eben immer direkt wirklich an die in Heidelberg.
Ja.
Jetzt kommt gar nichts mehr. Und das war ein tolles Gefühl, weil ich habe nicht Bridge spielen gelernt oder irgendwelche hässlichen Hemden färben. Wie heißt das nochmal? Batik. Oder,
was ja auch nicht schlimm ist.
Nein.
Aber das war nicht deine Intention.
Nein, ich wollte was machen, was einen Sinn, also was noch was bringt.
Und wie du gerade gesagt hast, also ich meine, es ist ja nicht nur das Kochen, das dir Spaß macht, sondern eben auch der Umgang mit den Menschen. Und diese Kombination, diese Doppelfunktion ist natürlich grandios.
Ich habe es nicht uneigennützig gemacht. Ich habe es geliebt. Ich habe meine Gäste geliebt. Wenn die reinkamen, ich habe sie geliebt. Wenn sie rausgingen, ich habe sie geliebt. Es sind oft Tränen geflossen. Denn zum Abschied gab es auch wieder eine Umarmung und das kam dann aber von denen aus. Ne? Die krallten sich manche wirklich buchstäblich fest und sagten, oh, jetzt muss ich wieder zurück nach Venedig und wir sehen uns nie wieder. Komm mich besuchen.
Aber das belohnt doch für alles.
Für alles. Und diese 3,5 Tage Arbeit, die ich da geleistet habe, jede Woche, bitte, jede Woche, das war dann weg.
Hast du das alleine gemacht?
Ja. Das Kochen habe ich ganz alleine gemacht. Immer mit Klassikradio an. Ich koche nach klassischer Musik. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund inspiriert mich das wie verrückt.
Und da was Spezielles?
In meinem Auto höre ich ganz was anderes. Da hibbel ich immer auf dem Sitz rum. Ne?
Okay, aber Klassik, was Spezielles?
Nein, Klassikradio.
Einfach.
Gott, die können mir eine Medaille schicken. Ich mache hier Werbung für sie. Einfach, ich drehe einfach auf mein Küchenradio, was schön eingeölt ist da. Ne? Das steht ja schon seit Jahren.
Steht
sowieso immer auf Klassikradio, drückt nur auf den Knopf und sofort gerate ich in Wallung bei dieser Klassikmusik.
Ja, herrlich.
So, und das mache ich dann aber ganz alleine. Bitte niemand in die Küche kommen. Ich habe große Schwierigkeiten, wenn das, was immer wieder auf mich zukam, können wir nicht zusammen kochen? Darf ich mit der mitkochen?
Und Sie wollen ja auch alle gucken. Finden Sie auch ja, alle so aber, toll. Wie geht denn das überhaupt in der Küche? Jetzt bei 28 Leute.
Das ist eben richtig ganz viel Arbeit. Und da kann ich nicht noch einen Fremdmenschen in der Küche haben. Und vor allen Dingen, ich kann nicht reden, während ich koche.
Ach.
Ich mag nicht reden. Und mein lieber Ehemann, der damals zu Anfang, als ich damit anfing, der schaffte es noch von seinem Krankenzimmer quasi da hinten bis hier an diesen Küchentisch, also war er noch verhältnismäßig sehr mobil, setzte sich hier hin und geredet.
Oh, da ging geredet, gar nichts, ne? Du kamst geredet. Nicht voran wahrscheinlich.
Und ich, da er aber, ich froh war, dass er es überhaupt bis hierher schaffte und mir auch half, Zwiebelschälen und sowas alles, ne? Ich habe dann mit ihm eine Stunde Sprechzeit ausgemacht. Ich habe dann gesagt, okay, mein Lieber, du hast die Sprechkarte, leg los. Und dann hat er wirklich eine Stunde am Stück geredet. Und dann habe ich Ding-Dong, Stunde vorbei. So. Und dann raus. Hat er akzeptiert.
Gut, es muss Regeln geben, meinst du, ne? Gewisse.
Ja, nee, es muss Regeln geben.
Ist denn der Herd hier, beziehungsweise wie viele Flammen hast du? 5?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ist der denn dafür hier eingebaut worden oder hattest du ihn vorher schon?
Ja, hatte ich vorher schon.
Hast du auch immer eine Großfamilie zu verköstigen gehabt?
Ja, ja, klar.
Also insofern warst du es auch ein bisschen gewohnt. Aber jetzt diese 5 Gänge, ne? bei deinem Charity-Dinner, waren die denn nach Rezept gekocht? Weil wir hatten ja eben das Thema Rezept kochen. Und
nein, die werden natürlich nicht nach Rezept gekocht. Was fragst du?
Ja, ich wollte das nur noch mal. Das ist eigentlich eine Überleitung zur Ermutigung der Menschen da draußen.
Mutti sagt. Ja, ich koche nicht nach Rezept. Allerdings hast du in einem Punkt recht. Ich habe schon mal einen Klassiker gemacht, Ossobuco oder irgendwie sowas. Ne? Und da bin ich natürlich nicht weit abgewichen. Aber ich habe nicht in ein Buch geguckt und habe jetzt, aha, so viel. Erstens mal konnte ich das dann schon. Und zweitens mal habe ich immer noch einen kleinen Knick reingebracht. Denk an meinen Orangensaft, ne?
Ja.
Aber bei den klassischen Rezepten, auf die mein Mann bestand, der immer wieder zu mir gesagt hat, du musst auch mal das kochen und das. Du kannst nicht immer einfach nur dir was ausdenken. Du musst auch mal die klassischen Coco Vin oder Coco Riesling oder irgendwie oder so. Da war er eigentlich immer die treibende Kraft. Da habe ich das aber gekonnt. Aber ich habe nicht in ein Rezeptbuch geguckt. Ich habe ganz viele Köche, die Kochbücher geschrieben haben, die Armen. Die wissen jetzt, dass ich da
nicht rein. Das mögen die aber auch. Die meisten mögen das ja auch nicht, ne? Die mögen ja auch nicht so gerne Rezepte aufschreiben.
Nein, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
Also ich habe mit denen, denen ich so gesprochen habe, die sagen, ja, nee, da musste ich es mal aufschreiben. Hat ja, nicht viel Kraft gekostet.
Sie mögen es nicht gerne. So ist aber mein YouTube-Kanal entstanden, weil mein Sohn Martin, das ist immer so ein Antreiber, der ist eigentlich mit so einer kleinen Peitsche in der Hand geboren. Der peitscht mich immer zu irgendetwas, was ich gar nicht machen will. Und aber recht hat er, sag ich, hinterher.
Ein Glück.
Vorher nicht. Nee, vorher, nee. Und der hat gesagt, Mama, du musst jetzt mal. Und sonst gehen deine ganzen Rezepte verloren. Martin, ich habe keine Rezepte. Du musst jetzt mal, wenn du nicht willst, Kochbuchrezepte, dann machen wir jetzt Filme. YouTube, habe ich noch nie gehört. Und da fingen wir an mit den YouTube, wo ich das zeige.
Ja.
Aber ich zeige natürlich auch immer so, wie ich es heute empfinde.
Also da kochst du ja Klassiker, aber auch so mal ein paar Interpretation oder was dir gerade so angesprungen hat.
So wie gestern eben, so, das war ein kurzer Film, dass ich eben einfach nur mal etwas zeige, wovon ich ausgehe, dass jeder es kann, Gurken einlegen. Aber ich täusche mich. Ich werde so oft gefragt, wenn ich mal heirate, bringst du mir dann bei, ein weichgekochtes Ei zu kochen? Weil das ist immer so ein Streitpunkt, ne? Loriot-artig, ne?
Ja.
Wenn das Biest hart ist, ne? Also ich... So viel wissen sie auch nicht in der heutigen Zeit. Nee, erschreckend wenig. Und leider erschreckend wenig. Manche begeistern sich ja fürs Kochen, ist ja auch sehr modisch geworden. Aber manche, da ist null.
Naja, aber ich glaube, wir haben auch so eine Gesellschaft, die sich dann auch immer irgendwelchen Rat holt aus dem Internet oder YouTube. Das ist ja so... Früher hast du dir das irgendwie noch versucht, selber zu erarbeiten und heute gibt ja zu allem YouTube-Video. Und das ist natürlich ganz gut, wenn sie dann auf dich stoßen und das dann erklärt bekommen. Und es steht ja auch nicht drunter unter deinem Video, wie das Rezept ist, ne?
Nee.
Das steht nicht drunter, du musst es schon gucken. Finde ich auch gut.
Du musst es gucken, aber ich halte es sehr simpel, dass also wirklich jeder dem folgen kann, ne? Und du kannst es ja nochmal angucken, wenn du was mitschreiben willst.
Genau.
Ne?
Du kannst ja auch laufen lassen beim Kochen. Machen ja auch viele.
Ne? Kannst du auch.
Läuft.
Ne?
Läuft einfach. Aber du baust ja auch immer noch mal ein paar Gimmicks ein. Nicht? Also mal einen Buchtipp oder kochst mal mit deiner Enkelin.
Das ist ein bisschen so wie meine Charity Dinner. Ne?
Ja.
Diese Charity Dinner, das haben wir noch nicht zu Ende gesagt, da hatte ich ja auch was eingebaut. Und zwar war das nach dem Hauptgang. Du musst auch ein bisschen, es sind 5 Stunden sitzen die bei mir. Von Schlag 6 Uhr bis Schlag nachts um 11. Zack, dann sind sie draußen. Das habe ich auch hingekriegt. Und da muss aber auch ein bisschen was passieren. Und da ist mir eben etwas eingefallen, was ich ja nicht verraten werde. Das habe ich dann immer nach dem Hauptgang gemacht. Denn da haben meine Mädels, alles Enkelkinder und manchmal auch noch ein paar Freunde dazu. Ich habe 2 waren noch zu jung. Also 7 Enkelkinder, die alle voll tätig waren bei mir.
Ja.
Und das gerne gemacht haben. Die haben dann hier den großen Spül gemacht. Meine Assistentin oder meine Freundin, mit der ich diese Idee entwickelt habe.
Ja.
Manuela Sonneck, sag ich es mal ganz klar. Meine Manu, die fing dann an, die Käse mit Handschuhen an, Platten zu legen und so weiter und zu dekorieren und so. Also ich war hier nicht gefragt. Ich war eine Person zu viel. Und dann bin ich eben immer zu meinen Gästen gegangen, habe diesen Stuhl, auf dem ich sitze, so eine Art Hochstuhl,
ja,
meinen Königenthron mitgenommen und habe dann etwas mit meinen Gästen gemacht, was ich denen nicht erzähle. Oder, was sagst du?
Ja, ey, ich bin gerade erschüttert. Warum nur jetzt? Warum nicht?
Wie viel?
Okay, Austern? In Austern?
Die kann ich mir auch selber kaufen, das weißt du ganz
genau. Naja, immer. Aber heute nicht.
Nein, mach ich nicht.
Sagst nicht?
Nein, mach ich nicht.
Oh doch, ein.
Nein.
Ein Tipp. Gib mir einen
Tipp.
Nein,
ich gebe dir nur einen Tipp. Ich habe mir etwas ausgedacht, was aber erst reifen musste, als ich mir das ausgedacht hatte. Zu Anfang war das noch nicht ausgereift. Das habe ich selber gemerkt. Das ist noch nicht rund. Das packt noch nicht. Ich habe noch nicht die volle Aufmerksamkeit, aber die volle Aufmerksamkeit von 28 Leuten.
Mhm.
Ich nenne jetzt immer das Höchstmaß am besten.
Ja.
Ne? Denn du musst dann wirklich 28 in 2 Räumen sozusagen deren absolute Konzentration.
Hast du dann im Durchgang gesessen?
Ich habe im Durchgang gesessen, habe da sehr gut mitspielen können, indem ich in dieses Zimmer, wenn dann hier in diesem Zimmer jemand was sagte, und ich habe dann in dieses andere Zimmer geguckt und habe so gemacht, mich mit denen verbrüdert. Leute, der zieht aber hier ordentlich einen ab. Ne? Und das Gleiche habe ich aber dann auch hier gemacht, wenn da einer redete. Ne? Also da kannst du mit spielen, 2 Zimmer und du sitzt in der Mitte. Ne?
Ja, klar, du hast 2 Gruppen. Ne?
Wunderbare Gruppe. So, und das habe ich dann, das ist dann so ausgereift und dann plötzlich habe ich gemerkt, jetzt perfekt.
Und jetzt dürft ihr alle mal raten, was es ist.
Inklusive
meiner. Sagst nichts?
Nein.
Weißt du, was ich gedacht habe eben kurzzeitig?
Hm?
Du hast mit denen gesungen.
Nein.
Nee, aber das war, ich hatte so die, weil du so dirigiert hast. Weil du so dirigiert hast, so jetzt der linke Raum, dann der rechte Raum.
Hm? Ja, stimmungsmäßig hast du schon recht. Ich habe dann die hier amüsiert, ne, denn da saßen ja ganz viele und da saßen ganz viele.
Was haben die denn hier für Stimmchen? Können wir euch mal hören, bitte? Das ist doch auch immer beliebt.
Ja.
Okay, das war es nicht.
Nein, das war ganz was anderes. Das bleibt auch so. Aber das hat die Sache, das hat der Sache so ein Mittelstück gegeben, was gut war.
Muss aber der Bringer gewesen sein.
Es war der absolute Bringer.
Oh Mensch, jetzt kriegen wir Zuschriften. Was war es denn? Vielleicht, es wird sich ja irgendjemand melden, der da war. Ich durfte ja nie dabei sein. Ich habe es nie geschafft, muss ich dazu sagen, auf die Warteliste.
Irgendjemand wird petzen. Nur deswegen wirst du ja nicht nochmal einen Podcast mit mir machen.
Insofern, weiß ich doch nicht. Du bist auch in anderen Podcasts als Seriengast bekannt.
Also, ich sag's nicht. Nein, hör auf mit deinen Austern.
Okay.
Ich nehme die Austern auch gerne so in Empfang.
Er lockte mit Austern.
Und er lockte mit Austern, Überschrift des Buches.
Da ist ja auch eine Perle drin. Oder machst du dir was aus Perlen?
Nein, nicht. Nee. Nein.
Aber du würdest dich auch freuen, wenn eine Perle mal eine Auster wäre.
Eine männliche?
Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Geschlecht haben, die Perlen.
Ja.
Ja?
Ja.
Kannst du Austern öffnen?
Ja.
Ja?
Mhm. Ja. Aber gelernt, ne?
Also richtig.
Und ich wickel mir, naja, musste ich ja. Ja. Ich hatte ja auch mal Austern auf dem Tisch oder so.
Hattest du auch?
Hatte ich auch schon mal.
Kannst du noch erinnern, so ein klassisches so ein Menü, das du hattest, so ein Fünfgang-Menü, hast du das noch, kannst du eins abrufen, damit sich unsere Hörer mal vorstellen können, was es denn hier wunderbar gab beim Charity-Dinner? Also so ein Klassiker wie Ossobuco oder
Ich sag mal ein langweiliges Menü, was sich langweilig anhört, aber was für mich ganz genial zum Kochen war und was ich sehr, sehr oft gemacht habe, weil ich damit immer, weil ich meine Tricks hatte, Tricks hört sich so furchtbar an, weil ich meine Art und Weise hatte, wie ich das mache, immer also über das Maß hinweg Lob gekriegt habe. Und darum habe ich das ziemlich oft gemacht und für mich war es easy. Das war meine Art des, ich nenne es Ochsenbrust.
Ja.
Es ist eigentlich ein süddeutsches Essen, das essen die Süddeutschen gerne mal so am Samstag. Das ist was Rustikales, das ist, andere würden jetzt sagen Tafelspitz, das ist schon wieder fast ein bisschen zu vornehm, denn ich habe auch Ochsenbrust gekauft, musste es auch immer finden, nicht Tafelspitz. Mhm. Das ist ein etwas anderes Fleisch und daraus habe ich als Vorspeise, also Gang Nummer 1, habe ich eine Suppe gemacht auf meine Art mit Gewürzen, die eigentlich in sowas gar nicht reingehören und die habe ich, muss ich mich selber lobend sagen, perfekt hingekriegt, die Suppe, immer. Die war wirklich goldgelb.
Was waren das für Gewürze?
Unter anderem, ich verrate nur, unter anderem Sternanis.
Kurkuma?
Nee.
Also ich dachte wegen gelb.
Nein, nix gelb. Nee. Das war eine wunderbare, so als Vorspeisensuppe quasi, wunderbar goldgelb und durchsichtig und
ach so, okay.
Klar.
So, und, ich dachte, die wäre.
Aber dieser Geschmack da drin, der es so besonders macht, das war Sternanis. Weißwein und Sternanis.
Ja. Mhm.
Göttlich.
Ja.
Das war dann Vorspeise. Dazu habe ich meistens Flädle gemacht, weil das kennen schon viele, so eine Bouillon mit Flädle drin. Manchmal habe ich was anderes genommen. Flädle sind kalte Pfannkuchen, ganz dünn geschnitten. Mhm. Und dann kurz bevor ich serviere, in die heiße Suppe geworfen, sonst blähen die sich auf, also nicht vorher. So kleine Pfannkuchenstreifchen. Und dann habe ich dieses Tafelspitz selber, das Fleisch, habe ich immer einen Tag vorher gemacht und habe das dann, nachdem es so und so lange, also mindestens 3 Stunden, das war ja viel, das waren ja immer 10 Kilo oder was, also oder 8 Kilo oder so. Das ist, ich habe diese riesen Töpfe, ne?
Ja.
Und das war bis oben hin blub, blub voll. Wo ich immer dachte, ach, ich muss noch mal einen größeren Topf kaufen. Das war dann voll mit diesem Fleisch. Und dieses Fleisch verliert sehr viel an Menge.
Mhm.
Tust so ein Stück rein, kommt so eins raus. Ja. Ne? Deswegen muss man immer so viel rechnen pro Person. Dieses Fleisch habe ich immer einen Tag vorher gemacht, 3,5, 4 Stunden kochen. Köcheln mindestens mit gewissen Gemüsen drin, die, wo ich auch Sachen genommen habe.
Wird jetzt schon wieder alles verheimlicht hier? Wird nicht wieder die gewisse Gemüse, kriegen wir so ein, zwei?
Naja.
Oder was da war? Saisonal.
Ich koche, ja, das sowieso. Ne? Ja. Da gehe ich jetzt nicht los und kaufe nochmal die Erdbeere aus Südafrika oder so. Nein. Das nicht. Aber sehr viel Kräuter eben, ne? Die nicht unbedingt da so mit reingehören vielleicht, ne? Aber die, ich meine, wer macht denn Dill in so eine Suppe, ne?
Ja.
Also der gehört da eigentlich nicht rein.
Nee, würde ich jetzt auch.
Hallo, was meinst du, wie toll das ist?
Ja.
Und der Dill, der schmiegt sich dann an, frag mich was, irgend sowas, ne? Egal, dieses Fleisch auf jeden Fall, das war mein Trick, das kann ich ruhig verraten, das habe ich gepresst.
Gepresst?
Ja, dazu habe ich besondere Inserts, also von Shaving Dishen, Inserts. Das sind ja so lange Dinger. Und da kam das Fleisch rein, dann kriegten die ein nasses Handtuch auf den Kopf, das Fleisch. Ah. Dann hatte ich ganz schwere Steine, liegen hier irgendwo in der Wohnung. Also ganz schwer.
Ja.
Und ich habe da oben eine Sammlung an Kupfertöpfen von
sehe ich.
Zum Beispiel in dem alten Chef Katzenberger, als sein Restaurant
echte auflöste,
habe ich da ein paar Töpfe gekriegt von dem. Und die sind so bleischwer, da haben die Männer früher mit gekocht, ne? Mit diesen Kupfertöpfen. Und die sind so schwer, dass ich immer jemanden bitte, mir das da oben von dem Bauernschrank runterzuholen, weil ich fliege mit dem ganzen Topf rückwärts in die Küche. Und das habe ich damit beschwert. Und dann habe ich am nächsten Tag, eben bevor die Gäste kamen, dieses Fleisch von dieser Bürde befreit. Und dann habe ich das geschnitten und das ist wie ein Bild.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Da zerbröselt denn nichts, da fällt nichts auseinander. Jede Scheibe ist wie die andere. Und dann habe ich das en cheval, nennt man das, wie heißt das? Also so gelegt, ne? Mhm. Also wie so ein Gemälde. Dann habe ich das in so bestimmte Gefäße so gelegt und da war ja jedes Stück passte ja zum anderen, sodass du quasi dieses ganze Stück so aufgeschnitten, so nicht so ein Durcheinander. Das ist schön, der Hammer.
Ja, toll.
Das ist der Hammer. Und dann Brühe drüber gegossen und dann grobes Salz drauf gestreut. Mhm. Göttlich, ne?
Ich kriege Appetit. Ist ja auch bald schon Mittagszeit.
Ja, ist ja auch schon bald. Nimm doch mal so ein Kekschen da.
Ich nehme mal einen Keks, aber.
Nimm doch mal einen Keks.
Da muss ich aber jetzt ein bisschen knacken hier.
Knack mal. Zum Dessert wurde immer wieder gefragt, ich bin nicht die Dessertkönigin und ich bin überhaupt nicht die Backkönigin, aber zum Dessert wurde immer wieder auch richtig verlangt. Gibt es denn, wenn ich komme an dem Freitag auch, ja, ganz simpel, Apple Crumble.
Ja.
Aber auch da hatte ich, aus Ibiza habe ich mir die mitgebracht, so Tonschalen, große Tonschalen, die man in den Ofen tun kann, kannst mit backen. Und da habe ich den immer drin gemacht und ich hatte meine Art, das eben zu machen. Das war saisonal bedingt, also ich habe dann eher sehr oft mit Mandarinen drin und Äpfeln oder Orange oder Cranberries oder mit irgendwas habe ich das immer aufgelustigt.
Ist aber auch, so ein Crumble ist ja großartig.
Du musst crumblen können, ne?
Ja.
Und das habe ich von meinem englischen Freund, dessen Frau ich eigentlich anrufen wollte, weil die immer Apple Crumble machte, hat er mir das Rezept beschrieben, weil sie nicht da war. Und you take, alles in Englisch, and then you start crumbling. And if it doesn't crumble in your hand, if it does not crumble, you have not crumbled enough. You continue crumbling. Das war seine Rezeptbeschreibung. Und das habe ich dann immer jedes Mal an ihn gedacht, an Barry, wenn ich dann da so mit den Händen im Teig war und gecrumbled habe.
Okay, crumble on.
Crumble on. Oh, I must keep on crumbling. It has not crumbled enough. Schön.
Keep on crumbling.
Keep on crumbling. Also das musste wirklich gecrumbled sein.
Und das konntest du gut vorbereiten?
Die habe ich immer einen Tag vorher gemacht, weil die Logistik dieser Küche ist Nobelpreisverdächtig. Jetzt mache ich 5 von diesen großen Schalen von Ochsenbrust wieder warm. Ja. Muss ich aber rekonstruieren. Ne? Rekonstituten, wie heißt das in Deutsch? Rekonstruieren, ist richtig, ne?
Ja.
Oh, Deutsch ist schwierig, du. Rekonstituten. Ich muss das ja wieder erwärmen, was ich da unter die Steine gelegt habe, ne? Und dazu begieße ich das ja mit heißer Brühe, also aus dieser Suppe, und muss das aber nochmal in den Ofen tun. Mhm. Das muss nochmal 10 Minuten im Ofen wirklich sich erhitzen, das Fleisch.
Ja.
Das ist ja eiskalt, ne? Jetzt mach mal 5 von diesen Dingern da rein. Mhm. Balanceakt. Und dann musst du ja auch eigentlich diesen Apple Crumble nochmal erwärmen. Der darf nicht eiskalt sein.
Nee.
Der muss auch nochmal kurz rein. Davon hast du aber auch 5. Also dieses Schichten von diesem Ofen, dafür möchte ich bitte das Bundesverdienstkreuz und zwar stehend in der Ecke mit dem Winkeärmchen.
Mit dem Winkeärmchen.
Ja. Ich möchte das Bundesverdienstkreuz in der Ecke stehend mit so einem Winkeärmchen.
Also hiermit, glaube ich, ist es
Kannst
auch
du das mal beantragen?
Ja, absolut.
Ja, so, dieses hier. Weil
den Katzenwinker meinst du?
Ja, genau. Ich möchte das bitte mal dafür kriegen, weil das war Kunst.
Ja, 5 Jahre lang, jeden Freitag.
Jeden Freitag.
Wahnsinn. Ich sehe hier ganz viele Bilder an der Wand.
Ja.
Ganz viele Menschen mit Kochmützen.
Ja.
Was ist das alles?
Das ist die Berufsorgie meines Mannes.
Die Berufsorgie deines Mannes.
Also mein Mann hat angefangen, ist in einem Landgasthof groß geworden, schlichtester Sorte damals noch. Seine Mutter war die Besitzerin, die in so vieler Generation aber schon. Ich erwähne es so, weil es ist heutzutage ein super berühmtes Ding geworden. Ne? Es ist nicht in der 3. Generation verschusselt und versoffen worden, sondern es ist immer aufwärts gegangen. Und er ist eben da geboren. Er musste Koch lernen, sein Bruder musste Bäcker lernen. Das war ein Muss, da wurde gar nicht gefragt.
Okay.
Es war ihm aber nicht genug. er strebte nach mehr Wissen, mehr Dings. Er war ein anderes Kaliber.
Ja.
Sein Bruder hat das brav gemacht und wurde dann ein ganz richtig toller Wirt da im auf dem Dorf.
Ja.
Und mein Mann zog mit frühester Jugend schon ab ins Ausland und hat sich dann extrem weitergebildet. Er sprach also Spanisch und Französisch und Englisch sowieso lupenrein, außer dass er immer Lamp sagte zu Lamb. Bis zum Schluss hat er immer gesagt, können wir eat some Lamb today? So. Und dieses sind alles seine Brigaden. Er hat sich dann entwickelt, er war nur ganz kurz in der Küche, ne?
Mhm.
Und hat dann, wurde dann Spezialist für Neueröffnungen im Ausland riesengroßer Hotels.
Ah, verstehe.
Dieses Ausmaß an Hotels kennen wir in Deutschland gar nicht. So große haben wir hier gar nicht.
Also wenn ich hier die Anzahl auch der Menschen sehe, die auf diesem Bild sind, da Food and Beverage Division, China World Hotel, ja. Das sind schon ein paar hundert, die da drauf sind.
Um da ums Hotel zu fahren, musstest du eigentlich ein Auto besteigen. So groß war das alles. Und da sind nicht alle drauf, denn ein Drittel oder so ist immer krank, ne?
Okay.
So, und er sitzt da irgendwo in der Mitte. Und die hier genauso. Und das war dann in Japan und Dings und Saudi-Arabien und überall. Er war dann Spezialist, man kannte ihn. Und man applaudierte auch, wenn er kam.
Super.
Weil der eben, das war eine Monsterarbeit. Ne?
Und der war überall in der Weltgeschichte unterwegs?
Ja.
Aber du ja auch?
Ich auch, streckenweise. Und dann aber nicht mehr.
Aber ganz früh, in jungen Jahren,
ja, ja.
Habe ich gesehen, bist du auch gleich mal unterwegs gewesen, ordentlich.
Naja, wir haben uns ja unter dem Motto Fernweh kennengelernt. Ne?
Ja.
Da war er noch in Hannover im Interconti-Küchenchef.
Ja.
Der Jüngste, glaube ich, in Deutschland, da war 27 oder 28. Und hatte da schon eine große Brigade, nennt man das, also die ganzen Leute. Ausländische Brigade. Musste die auch schon in verschiedenen Sprachen ansprechen. Und da haben wir festgestellt, haben uns heimlicherweise kennengelernt, ist verboten im Hotel, dass wir beide so stark unter Fernweh leiden. Dass wir richtig weinen können vor Fernsehen.
Ja.
Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Egal wohin. Und wenn ich in Schlappen losrenne, bitte lass mich hier raus, ich will da hinten hin. Ging ihm genauso wie mir. Wir waren
das tut richtig weh, ne?
Ja.
Also weh, deshalb der Begriff ist auch richtig. Es tut ja, weh.
Es tut weh, du willst raus.
Ja.
Und das haben wir eben gemacht. Wir sind raus.
Ja. Und dann war ein bisschen, bisschen rumgekommen.
Und dann sind wir beide, also er natürlich wesentlich mehr, weil er ja dann immer vor Ort blieb. Ich bin ja dann immer nur gekommen. Und bin eine Zeit geblieben und bin dann wieder gegangen. Musste mich mal um die Kinderchen kümmern. Und er ist ja immer geblieben. Und darum ist er auch so fröhlich gestorben. Er hat dann immer die Arme so in die Luft gerissen und hat gesagt, boah, hatte ich ein tolles Leben, ein Zigeunerleben. Ich bin rund um die Welt, bin ich gereist, habe immer toll gewohnt. Ich hatte immer 8 Kissen im Bett, jeden Tag neu bezogen. War er sehr stolz drauf. Wollte auch haben, als er wieder nach Hause kam. 8 Kissen.
Okay.
6 davon habe ich ihm auf den Kopf gehauen, 2 hat er gekriegt. Er war ja den
lebenslangen Service eigentlich gewohnt.
6 habe ich ihn auf den Kopf gehauen, 2 durfte er behalten.
Okay.
Und ich bin dann eben immer mit, ja. Aber da habe ich nicht kochen gelernt, aber in diesen verschiedenen Ländern. Er war ja fast überall. Ich habe essen gelernt. Ich habe gelernt, wie es schmecken muss.
Ja, das finde ich das, toll, dass du
und
das sagst.
Und das ist viel wichtiger als jetzt dieses Rezept da auspuren.
Ja, ja, ja. Ich habe essen gelernt, finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen Satz.
Ja.
Weil das können ganz viele nicht.
Ja, oh ja, das stimmt.
Was bedeutet das für dich, ich habe essen gelernt, wenn du das so sagst?
Das ist wie ein Gliedmaß mehr. Das ist für mich ganz wichtig. Und ich bin ja sofort immer sehr angezogen von Menschen, die essen können, die es wertschätzen, die es erkennen, die aber auch mutig sind und mal zu etwas greifen, was ihnen fremd ist und nicht gleich schreien. Ich kann überhaupt nicht mich befreunden, ich zeige es nicht, aber befreunden mit Menschen, die sagen, ja, Zwiebel drin, das Knoblauch drin.
Aber wenn so jemand so krüsch ist oder...
Ja, ja. Oh, das Wort krüsch alleine ist,
ja, ja.
Ist doch kein Wort, das ist ein Zustand. Ich liebe es, wenn die Menschen auch zupacken,
ja.
Reinhauen. Wie sich das im arabischen Raum nicht gehört, einen Teller blank essen. Ich liebe es. Die Araber, das hat ja einen Hintergrund, warum die immer was auf dem Teller lassen. Ne? Weil als nächstes essen die Frauen und danach die Dienstboten und so. Mhm. Das hat einen Hintergrund. Aber ich liebe es, wenn jemand fratziputzi den Teller leer ist.
Ablecken auch?
Meinetwegen, ist mir doch völlig egal. Ist Huppe. Ich kenne welche, ja, die einen Teller heben und die Soße trinken. Mhm. Also zu Hause hier machen sie es, ne? Im Restaurant nicht unbedingt.
Ich habe es neulich im Sterne-Restaurant gemacht.
In welchem? Nee.
Ja.
Musst du nicht sagen.
Doch, sag ich.
Aber, ja.
Im Grace in Flensburg. Aber da habe ich mich aus dem Restaurant verabschiedet und bin für 2 Gänge in die Küche gegangen. Ich liebe es nämlich, in der Küche zu sein, bei den Köchen. Und habe 2 Gänge dort bekommen. Und dann habe ich gesagt, Leute, die Soße ist so hammergeil. Die trinke ich jetzt.
Ja, das ist wieder was anderes. Das würde ich auch machen, sofort.
Ja, ja, okay, jetzt mit Publikum, mit normalen Gästen, die hätten wahrscheinlich etwas.
Ja, also wenn dich jemand auffordert, würdest du das natürlich machen. Ne?
Ja.
Aber auch das müsste sein. Also ich habe immer etwas gemacht, als ich essen lernte bei meinem Mann. Da habe ich immer, wenn ich dann gegessen habe, habe ich immer gemacht. Und das fand er höchst ungastronomisch. Das hat er mir sein Leben lang immer verboten. Aber ich konnte nicht anders. Wenn ich jetzt irgendwas gegessen habe, was mich so begeistert hat, dann habe ich mir dieses Geräusch von mir gegeben. Da hätte er am liebsten mal mit so einer spitzen Gabel geworfen. Das fand er so ungastronomisch. So, das gehört sich nicht. Das gehört nicht
aber
dazu.
Aber du hast es beibehalten.
Ich habe gesagt, guck mal, wenn das jetzt zum Beispiel der Küchenchef hört oder der Kommi oder was, wer immer hier dran gearbeitet hat, der freut sich doch.
Ja.
Und ich mache doch diese Geräusche nur, weil ich mich so freue. Ich bin außer mir.
Aber er hat es natürlich noch mehr auch von der professionellen Warte aus gesehen, nicht?
Natürlich nur.
Nur?
Ja, und man schreit ja auch nicht die ganze Zeit, oh Gott, ist das köstlich. Oh Kinder, und wenn man das Wort lecker sagte, ist er ja unter den Tisch gegangen.
Also weil lecker ist ja
und
so.
Und hat sich die Serviette über den Kopf gestürzt. Mhm. Lecker ist für ihn ein furchtbares Wort.
Das ist so wie einige nett sagen, geht
oder,
nicht, dieses ja, Wort nett.
Oder wie du sie heute immer schreien, mega, mega, da bin ich allergisch. Ne?
Gegen mega?
Oh, das, deine Ochsenbrust, mega, raus.
Ja, aber jede Zeit hat da doch irgendwie ihre Worte.
Ich weiß natürlich, da muss man tolerant sein.
Aber ich greife mal das Stichwort Fernweh auf.
Mhm.
Weil Fernweh hast du ja immer noch, ne?
Oh.
Du warst jetzt gerade in Norwegen. Am Nordkap.
Ja.
Oder noch höher.
Spitzbergen.
Spitzbergen sogar.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Also als Tourist, sag ich mal.
Und was hast du da gemacht?
Also das ist für den SWR, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, sie würden gerne, weil ich mal in der Öffentlichkeit den Wunsch geäußert habe, ich möchte so gerne mal an den Nordpol, habe ich damals noch ganz unschuldig gesagt, weil ich dachte, Spitzbergen ist der Nordpol, ist aber noch weit davon entfernt. Aber weiter kommt man eben nicht. Und da möchte ich gerne mal hin und möchte für die Wissenschaftler kochen.
Ach, das war die Idee.
Ich hatte damals 3 Wünsche geäußert. Nochmal ein Buch schreiben, ist in der Mache.
Okay.
Ein Restaurant, Wohnzimmer, das ist mir spontan vor dem Mikrofon eingefallen. Das hatte ich noch nie in meinem Hirn gehabt. Das ist mir vor lauter Schreck, weil ich vor so Menschen stand und sollte 3 Wünsche äußern. Ich hätte so gerne ein Restaurant im Wohnzimmer. Ah, ist mir aber auch rauf und runter gekommen, denn da kamen die Behörden erstmal und sagten, Restaurant im Wohnzimmer geht ja gar nicht. Ne? Also hätte ich das alles überlegt. Hätte ich das ganz anders gehalten. Hätte ich Essen mit Freunden oder irgend sowas. Ja. Ist egal. Und das dritte war eben dieses, ich möchte gerne am Nordpol für die Wissenschaftler kochen. Ja, warum denn? Ja, weil ich nie friere.
Frau Fuchs kocht sich zum Nordpol.
Also, so kam ich an den Nordpol. Ja. Was wolltest du jetzt noch wissen?
Nee, ich,
über es, den Nordpol.
Es ging um Fernweh eben. Und weil du dann da nach Norwegen, Spitzbergen, gefahren bist. Wie bist du denn da hingekommen?
Also wir sind da, also ich habe erst Nein geschrien, als das Anliegen auf mich zukam, weil ich hatte gerade eine große Krankheit bewältigt, die dir eine neue Frisur macht.
Okay.
Kannst du das enträtseln?
Ja, das kann ich.
Gut. Ich habe ja jetzt Locken.
Mhm.
Sieht das nicht genial aus?
Ja, Silberlöckchen.
Sag mal, sehe ich nicht grandios aus?
Ja.
Mit dieser Frisur.
Ich muss sagen, tolles
mal,
Haar.
Erzähl mal deiner Frau von dieser Frisur.
Ja, ja, vor allen Dingen, es ist ja so, es geht ja von hell ins Dunkle.
Hier vorne ist hell. Ja. Wollen wir uns noch etwas näher mit mir befassen, ja. Mit meinem Äußeren?
Ich meine, einige würden sagen Bobtail.
Aber ist das nicht genial?
Ja.
Nee, mein Enkelkind sagt, ich wäre eine Bikerfrau.
Eine Biker.
Weil ich war jetzt gerade beim Friseur, habe es wieder schneiden lassen.
Ja.
Und ich habe es normalerweise hier ein bisschen länger und hier ein bisschen länger und hier an der Seite so weg. Ne?
Ja.
Und da hat mein Enkelkind gesagt, das ist eine Bikerfrisur.
Okay.
Dann habe ich das mal gegoogelt. Das ist eine Bikerfrisur.
Alles klar, da kenne ich mich jetzt
Kannst
nicht
so. Kannst auch vor Gorilla sagen.
Ja. Nee, aber ich finde es flott.
Ich finde es genial. Ist egal. Na? Ich hatte diese Krankheit gerade überwunden. Mein Sohn Martin hat wieder seine kleine Peitsche rausgeholt. Mama, das machst du. Nein, Martin, ich bin noch zu schwach. Nein, ich traue mich nicht. Ich bin zu verunsichert, weil diese berühmte Krankheit, die macht einen, raubt einem erstmal alles. Zieht einem die Füße weg.
Ja.
Ne? Und ich habe mich nicht getraut, auf Deutsch gesagt. Ne? Und dann sind die aber persönlich auf mich zugekommen, das Filmteam. Und das war so ein Mensch, das war der Kameramann, der hat so überzeugend auf mich eingeredet und mich so beruhigt. Ich hätte so zum Beispiel diesen Stuhl mitnehmen können. Ich sollte mich ja zum Nordpol kochen.
Ja.
Ich konnte damals noch nicht lange stehen.
Okay, also es war wirklich...
Da war ich noch zu schwach, ne? Und dann hat mein Sohn Martin gesagt, Knaller hat seine Bedingungen gestellt. Meine Mutter braucht diesen Stuhl. Ja, den nehmen wir mit. Also die sind auf alles eingegangen, was Martin da sagte, ne?
Hm.
Und als dann der Kameramann weg war, habe ich sogar gesagt, mache ich. Wenn ich diese ganzen Rücksichtnahmen, die auf mich nehmen wollen, ne? Pause machen, wenn ich sage und so, dann mache ich das.
Ist da durch Kraft dann wieder gekommen, wenn man so ein Projekt vor sich hat, dass man sagt, ich muss da jetzt durch? Oder hattest du Sorgen, dass du es vielleicht gar nicht schaffst?
Ich hatte Sorgen, dass ich es nicht schaffe.
Ja.
Ich hatte große Sorgen, dass ich es nicht schaffe. Also allein, wenn ich so an diese Flughäfen heutzutage denke, die wir ja auch mehrfach benutzt haben, da kommst du da an und dann steigst du da ein. Dazwischen liegt aber 1,5 Kilometer. Schafft kein älterer Mensch mehr, auch nicht, wenn er knackgesund ist. Ne? Und lauter solche Dinge.
Mhm.
Unwegsamkeiten, Eis, Berge, viele Ängste.
Mhm.
Dann hat mein Sohn Martin aber gesagt, sie macht das nur in Begleitperson und hat gesagt, er macht das. Hat aber dann kurz vorher es seinem jüngeren Bruder Sebastian abgegeben, weil die Idee entstand, nochmal eigene Fotos von dieser ganzen Reise zu machen.
Ja.
Und Sebastian ist nicht nur Redakteur, sondern der ist auch Fotograf.
Ja, genau.
Beruflich. Der ist also dann mitgekommen und, oh, wenn ich den nicht gehabt hätte. Basti ist ein Tier, der ist stark wie ein, der ist wie mein Mann. Der, Martin auch, aber Basti ist nochmal, der ist ein Tier.
Ja.
Der isst 5 Chilischoten auf einmal und dann, und dann geht's los. Der kann so viel schleppen auch und tragen. Und es ging bei ihm bis an die Grenze. Am liebsten hätte er geweint. So viel Schlepperei und harte Arbeit war das. Also dieses Filmemachen war kein Spaziergang.
Auch wie lange wart ihr denn unterwegs?
Auch nicht für mich, 14 Tage.
14 Tage?
Auch nicht für mich.
Nee, ich höre das.
Auch nicht für mich. Nur das Schleppen ging natürlich nicht bei mir. Aber andere Dinge. Ich kann sagen, diese 14 Tage waren Arbeit. Und wenn Sebastian mich nicht hin und wieder geschützt hätte, ich bin dann immer eher so ein Ja-Sager, weil ich denke, naja, die raffen sich ja jetzt auch alle auf, nochmal die Mondsichel zu drehen und mit mir ein Profil dagegen zum 15. Mal.
Ja, ja.
Haben wir doch schon 14 Mal. Dann mache ich das nicht. Ne? Also der hat dafür gesorgt, dass ich...
Der hat so ein bisschen so eine Schutzzone gebaut.
Ja, der hat mich sehr beschützt. Und dann haben wir eben Freddy mitgenommen. Freddy ist ein Rollator, den hat mir der Freund meiner Tochter aus dem Internet geschossen und hat gesagt, musst du mitnehmen. Sowas kann man, das ist so ein Freddy ist eine Persönlichkeit inzwischen.
Ja, okay.
Den kannst du mit einem Finger so hochziehen, dann ist der zusammengeklappt. Dann kannst du den zur Not auch als Gehstock benutzen.
Ah.
Und das wurde mir eben angeraten von der Familie, mach das mal in Momenten der Unsicherheit oder wenn dir schwindelig wird oder eben am Flughafen oder wenn du dich setzen musst. Und da ist nichts mit Setzen und so weiter. Also Freddy kam mit, hat uns die ganze Reise über begleitet. Ist ein Teufelskerl, weil der hat seine eigene Sache entwickelt. Der mutierte zu etwas Lebendigem. Also wir haben ihn aus den Bildern, aus dem Film immer rausgehalten.
Ja.
Das ist uns eigentlich auch gelungen, weil ich das nicht wollte.
Sonst ganz hätte er jetzt Autogrammkarten gefordert wahrscheinlich.
Der hat im Hintergrund sein Unwesen getrieben. Ne?
Du wolltest sie nicht drin haben?
Nein, weil das kam mir immer so vor, wie alte Leute hängen dann immer an so einem, an so einem Ding und schlurfen vor sich hin. Und ich meine, ich bin alt mit 84, aber ich wollte mich nicht, da bin ich auch eitel, nicht künstlich noch älter machen. Und ich kann ja ohne Freddy. So, damit habe ich aber dieses geschafft, denn es waren viele Wege zu gehen, viele Steigungen zu nehmen, in viele Täler reinzuklettern. Es war nicht, es war anstrengend. Aber es war durchgehend wahnsinnig interessant, wahnsinnig lustig. Vor allen Dingen, weil...
Du hast ja gekocht auch. Du hast dich ja zum Nordpol gekocht quasi.
Ja, das habe ich mal doch mit links kochen. Das ist ja nicht so schlimm.
Naja, aber hast du nicht irgendwas gekocht, was du nicht so gut kanntest oder noch nie verkocht hast?
Ja, das habe ich alles noch nicht gekocht. Viel wichtiger ist, ich habe mich andauernd verliebt. Mach das mal mit 84 Jahren.
Ja, das ist doch aber
und schön. Und kriegst sogar eine Resonanz. Ja, da guckst du, ne? Ja,
bin ich aber jetzt baff.
Ja, du bist mal gerade hier.
Jeden Tag neu fast, ne? 14 Tage, naja, oder jeden
nicht
zweiten Tag.
Nicht ganz so viel, aber es waren schon sehr starke, heftige, leidenschaftliche Liebesgeschichten dabei. Meine Familie grinst sich immer ein. Die sagen dann immer nur den Namen.
Ich grinse jetzt auch, aber ich bin, weil ich so gespannt bin.
Wenn die zum Beispiel sagen, Daniel, dann leuchten bei mir die Augen.
Ja?
Oh Gott, Daniel. Ich bedauere ja nie, dass ich älter bin. Ich bedauere ja nie, dass ich eben schon 84 bin. Es gibt Momente im Leben, wo ich sehr bedauere, dass ich schon so alt bin. Ich sage nur, Daniel, ich hätte 50 sein müssen, dann hätte ich es noch geschafft.
Erfährt man denn ein bisschen was, wenn man jetzt den...
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, natürlich. Weil ich habe mich also zum Nordpol gekocht. Wir haben in Dänemark angefangen, in einer wahnsinnig originellen Location, Schnecklehuset. Das ist ein Haus, das ist von oben bis unten mit Muscheln und Schnecken beklebt, weil der Ehemann gesagt hat zu seiner Ehefrau, ehe sie da in dieses Örtchen gezogen ist, ich baue dir das schönste Haus der Welt oder was eine Frau jemals gekriegt hat, irgend sowas. Mhm. Dummbüttel-Versprechung. Und dann hat dieser Dummbüttel, dieser wahnsinnige Alfred, dieser 20 Jahre lang Muscheln und Schnecken an eine Häuserwand geklebt.
Und da hast du gekocht, in dem Haus?
Da habe ich mit ihr zusammen einen Kringel gemacht. Die haben also ein Café da auch drin, alles beklebt.
Ja.
Und betreiben da ein Café, machen nur einen Kuchen, das heißt Kringel. Hm. Und wenn der dann fertig ist, der wird also mehrfach am Tag gebacken, dann stellen sie sowas, das kennst du von Eiscreme, wenn so ein Eiscreme-Schild rausgestellt wird, ne, so werbemäßig. Dann wird dieses Schild rausgestellt und dann sammeln sich die ganzen Touristen, die da sonst ums Haus rum mit offenen Augen diese ganze Bescherung da angucken. Die kommen dann alle und essen diesen noch warmen Kringelkuchen. Das ist so ein flacher Plattenkuchen. Der wird mit Honig und mit Nüssen und dann nochmal mit Honig und dann nochmal. Und dann wird er auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet. Fast wie so ein Briefumschlag, so ähnlich. Nicht genauso, aber so ähnlich. Und davon backen die also jetzt pausenlos. Und dazu gibt es einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas.
Wir gucken uns das an. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Frau Fuchs kocht sich zum Nordpol.
Nordpol. Und dann sind wir eben weitergefahren und dann sind wir auf eine Fähre, die 16 Stunden, glaube ich, war es, gefahren ist. Da habe ich auf dieser Fähre eine Luxus-Suite gekriegt, als ob ich hier die Queen von noch was wäre. Ich habe gedacht, ich gucke nicht recht, als ich auf diese Fähre in eine königliche Suite geleitet wurde, mit Samtkordeln und Plüsch, Samt.
Und hast du das genossen?
Und einer Flasche Champagner, da war eine große, und einem Obstkorb. Und wir hatten gerade eine wahnsinnig lange Autofahrt hinter uns mit Freddy und Gepäck. Und wir alle waren ja eben immer fünf, genau. Ich habe gesagt, Leute, kommt rein, Jungs, kommt. Die haben sich auf die Erde gesetzt und wir haben erstmal alles platt gemacht. Alles, was essbar war, haben wir. Minibar, alles platt gemacht. Wir haben alles in uns reingeschlungen. Rock'n'Roll. Ja, aber wirklich. Aber es blieb nicht so. Wir sind dann umgestiegen. Ich frage mich jetzt nicht nach den Orten, weil viele kann ich einfach noch nicht mal aussprechen.
Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen was offen lassen, sonst guckt das keiner mehr.
Ja, genau.
Mehr.
Und dann sind wir eben auf ein Hurtigrutenschiff umgestiegen. Und da gab es eben eine normale Kabine. Ne? Mhm. Aber wurde reingegangen, bis Freddy immer an meiner Seite. Ne? Er war ja auch irgendwie immer neugierig und treu.
Klar.
Mit rein, ne? Zusammengeklappt. Wo ich dachte, ich glaube, ich lasse mal lieber Freddy draußen stehen. Hier ist zu voll.
Und da seid ihr die ganze Zeit dann geblieben auf dem
ja,
Schiff?
Ja, da waren das heißt etliche Tage.
Okay.
Und da habe ich eben, da habe ich Daniel kennengelernt und mich verliebt. Das war nämlich der Schiffskoch.
Ah.
Da musste ich dann die nächste Mahlzeit kochen.
Ach so.
Und mit dem zusammen habe ich dann in dieser super, das ist eine Küche, sage ich euch. Ich bin immer mit meinem Mann gerne im Ausland in Küchen gegangen und irgendwo, außer jetzt in ganz abenteuerlichen Ländern, ähneln die sich auch. Alles Stainless Steel und man weiß, ich weiß sogar, wie man das reinigt und, mhm. und ähnlich und ich weiß, was ein Salamander ist und ich weiß, was diese ganzen Geräte, wie sie heißen und so, mhm. Bain-Marie ja. und so weiter. Ne? Aber das war schon eine göttliche Küche, ne? Die war schon göttlich.
Und hattet ihr ruhige See oder ging es auch mal so ein bisschen zur Sache?
Wie zur Sache?
Naja, ich meine, ihr habt ja auf dem Schiff ruhige See,
ach so,
meine ich.
Ach, zur
Sache
See.
Wellen. Nicht so. Das, was du denkst. Ich meine jetzt
oh Gott, ich dachte gerade, du bist jetzt interessant.
Du verrätst ja die spannenden Sachen nicht.
Nein, nein, es kommt hinzu, ich habe überhaupt keine Tendenz zum seekrank werden. Ich liebe dieses, mhm. dieses hier. Ich mag das gerne.
Aber es vereinfacht ja das Kochen nicht unbedingt.
Naja, diese Küchen sind natürlich so, dass sie nicht der, also sagen wir mal, die Sauteuse jetzt mit heißen nee. Dings vom Herd geleitet.
Kardanisch aufgehängt, ne?
Du bist sowas von schlau. Ach, nimm noch einen Keks. Also das, da passiert nichts, ne? Und ich mag dieses Schaukeln gerne und außerdem dieses Schaukeln kommt mir auch sehr entgegen. Weil du, wenn du dich so ein bisschen noch nicht so ganz doll kräftig fühlst, so ganz starke Maus machst hier, ne? Dann ist das immer gut, wenn du dich mal so festhalten kannst irgendwo. Es ist ja nur wegen des Schaukelns, halte so. Ich mich mal hier an der Fritteuse fest.
Ein bisschen eitel sind wir aber, ne?
Stark. Diesbezüglich gebe ich zu, ja. Weil ich nicht gerne zugebe, ich habe noch einen Teil der Krankheit in mir. Mhm. Meine ich gerne, weil wenn ich das nicht in mir habe, dann ist das weg. So. Also, das kam mir sehr entgegen. Immer, sowieso. Ich bin immer auf diesem Rotichrund, immer von Wand zu Wand gelaufen. So. Und da habe ich mit ihm gekocht und da habe ich festgestellt, also das, was wir gekocht haben, war ein, sage ich jetzt für die, die den Film noch nicht gesehen haben, mal nicht, ne? Soll eine Überraschung sein. Also ich habe zusammen mit ihm gekocht, er hat mich auch richtig, ich musste das also wirklich machen und habe dann festgestellt, die haben regional gekocht, die haben ja auch mehrfach am Tag angehalten irgendwo und haben Ware aufgenommen,
ja.
Mehrfach am Tag.
Und welche Jahreszeit würdest du empfehlen?
Also wir sind ja im oh Gott, das im Juni gefahren. Mhm. Und das ist deren Sommer. Das würde ich schon empfehlen.
Ja?
Gut, du siehst die Eisberge, du siehst auch Schnee, du siehst schneebedeckte Berge. Aber wo immer du deinen Fuß auf die Erde setzt, ist Erdboden. Mhm. Das heißt nicht, dass da jetzt wirklich was wächst oder grünt oder blüht oder so. Das ist ja sehr rar. Aber es, bist du auf den Lofoten oder so, ist schon was grünt und blüht, so irgendwelche komischen Büsche. Und
wo du gerade sagst, Lofoten, ne? Wie haben dir die denn gefallen?
Ah, super.
Ist das toll?
Zieh da sofort hin.
Ist das toll? Ich komm mit. Nimmst du mich mit?
Ja.
Es ist großartig, oder?
Musst aber alles essen, ne?
Ja, natürlich, ich esse ja alles.
Hast du mal Karamellkäse gegessen?
Ja, natürlich, kenne ich, super.
Okay, kennst du. So. Musst du alles essen.
Aber darf ich noch mal zu den Lofoten? Wenn du dort auf diese Insel kommst oder in die Nähe kommst, da kannst du ja auch diesen Fisch riechen. Ne? Den Dörrfisch. Du riechst es aber, ne?
Und es gibt nur Fischer. Fragst du irgendjemanden aus seinem Beruf, die sind alle Fischer.
Ja.
Und diese kleinen Häuschen, wo du gerne eins von hättest, wo du sagen würdest, ist ein Tiny House, aber reicht mir total. Ich möchte hierher ziehen in dieses Tiny House. Das sind alles Fischerhäuschen. Mhm. Es ist göttlich.
Was ist denn das Ungewöhnlichste, was du gekocht hast auf dieser Reise? Was würdest du sagen? So, das
war in einem norwegischen Städtchen. Das war eine asiatisch anmutende Köchin. Da war der Vater Norweger, die Mutter Asiatin.
Mhm.
Sie war landesweit preisgekrönt, weil sie kochte nachhaltig und sie kochte ohne Waste. Wie heißt das? Ohne ohne Müll.
Müllvermeidung, ja.
Also sie machte aus Karottenschale noch was. Es wurde mariniert und eingelegt und fein säuberlich geschnitzelt und da wurde noch was mitgemacht und Lilly hieß sie. Lilly war erstens mal eine wahnsinnig charmante Persönlichkeit, die eben ganz eigenartige Dinge macht. Als erstes ging sie morgens in den Wald und pflückte da die Blüten des Landes, wovon es ja nicht so viele gab, ne? Ich stelle mir immer vor, mit so einem Körbchen, denn ihre Speisen waren auch mit sehr viel Blüten, essbaren Blüten, aber die man nicht kennt. Kleine Blütchen dekoriert und Zweiglein und Sachen und Möslein, kleine Moosdinger, die man essen konnte. Mhm. Die hat alles gefunden, was der Mensch verzehren kann.
Man kann ja sowieso viel mehr essen, als man denkt.
Natürlich. Nicht? Also wenn die da ankam mit ihrem Moos, das ist natürlich kann man das essen. Also das hat sie alles akribisch zusammengesammelt. Sie hatte das, was ich normalerweise nicht so sehr schätze, diese Pinzettenküche nenne ich sie mal. Ne? Mhm. Weißt du, wo sie dann anfangen so zu legen. Aber ihre Sachen waren so filigran und klein, dass du das nicht mit der Hand anfassen konntest.
Mhm. Naja, und wenn du
mit deinen großen Händen schon mal gar nicht. Aber ich musste mich da bemühen und auch ihre fast wissenschaftlichen Marinaden, die sie da entwickelt hatte, die manchmal einfach ganz simpel waren. Mhm. Alles wurde, diese Reste, diese Schale von irgendwas, dieses, was immer der normale Mensch wegschmeißt, außer Kartoffelschale, die hat sie nicht benutzt. Und da kenne ich auch noch ein Rezept. Aus dem Kaukasus, ja. Allerdings, ne?
Okay.
Und hätte ich auch noch verarbeitet.
Bin ich mal gespannt.
Und das war alles so filigran und klein und das hat sie in wunderbaren Töpferkunstschälchen serviert. Jedes war ein Bild. Es war Frevel, das aufzuessen. Jedes war Bild. Aber da waren auch so ganz handfeste Sachen drin, nur nicht in Mengen, wie zum Beispiel ein Gericht, was mir besonders gut gefiel. Oh, es war, oh, könnte ich es doch nochmal essen. Das ist Knochenmark.
Ja.
Da drauf kam dann ein Hering. Hat wahnsinnig sparsam gearbeitet, hat also diesen Hering gehäutet, filetiert, der war eingelegt, natürlich in Sataren, irgend ist ja alles bei ihr eingelegt. Und den musste ich dann, ne, filetieren und dann in so klitzesparsame Stückchen schneiden. Der kam dann da drauf und dann kam noch was drauf und noch was drauf. Und dann wurde das mit Petersilienpuder.
Aha.
Petersilienpuder.
Ja.
Bestreut, sodass gruseligerweise dieser Knochen, den du auf dem Teller hattest, so richtig nach Frankenstein aussah. Schon grün. War natürlich alles grün, ne? Es sah ein bisschen nach Frankenstein hat gekocht.
Spooky,
ne?
Ja, ja.
Bisschen spooky. Hätte nur noch so ein Spotlight drauf.
Aber ist natürlich Hingucker.
Und schmeckt.
Ja. Und das,
dieser
das
Hering
hast du
mit
nachgeguckt?
Diesem Knochenmark. Und, ja, musste ich alles nachmachen.
Hm. Also das war dann was Herausforderndste wahrscheinlich, ne? So von der filigranen Arbeit.
Von auch. Der filigranen, weil es auch nicht so ganz meine Abteilung ist, aber ich habe mich bemüht, Schürze um und dann mit ihr zusammen und auf Anweisung dann eben diese Dinge gemacht und dann aufgegessen auch. Und ich war begeistert. Ich war begeistert.
Ich freue mich so, ich habe es ja noch nicht geschaut. Ich gucke mir jetzt gleich den, Frau Fuchs kocht sich an den
Ich sage dir nur, bei diesem Frankenstein-Knochengericht, ne? Guckst dir mal an und siehst mal mit meinen Augen dieser grüne Petersilienstaub. Musst du erstmal drauf kommen, Petersilienstaub. Mhm. Da wurde so quasi, wie wir mit Puderzucker umgehen, ne? So drauf. So, und dann ging das eben weiter und dann ging das weiter und dann musste ich da was kochen und hier was kochen. Alles so machbare Dinge. Wir kochten uns lange, wir stiegen dann auf die Landstraße um. Wir fuhren dann über Land. Ich wusste nie, wo ich jetzt hinkomme. Die haben mir immer alles nicht erzählt.
Also war so eine richtige Überraschungstour für dich.
Ja, und da habe ich manchmal moniert und habe gesagt, zumindest ein bisschen, damit ich mich so ein bisschen. Aber ich ging immer auf irgendeinen völlig fremden Menschen zu und wusste nicht, wer das Geisteskind ist und was ich da jetzt machen
soll.
Aber
vielleicht macht es gerade das den Reiz aus, sollte wenn man das denn sieht. Ja. Und würdest du jetzt sagen, war es gut, dass du das gemacht hast?
Mehr als gut.
Mehr als gut.
Ach, natürlich.
Ja. Und wie hast du dich dann am Ende der Reise gefühlt?
Kalt. Denn am Ende der Reise, diese Wissenschaftler, wie ich mir das vorgestellt habe, in so einem Block mit auf Stelzen, wo dann so 150 Wissenschaftler frustriert drin rumarbeiten, ihre Frauen und Freundinnen zu Hause, alles frustrierte Männer, die sich aufs Essen stürzen und da gibt es immer nur Dose. So hatte ich mir das vorgestellt, ne? Weil es kommt ja nicht jeden Tag frische Lieferung und so. Mhm. und mit ihren Snowmobiles und messen sie mal hin und wieder sowas mit so einem Thermometer, ne? So habe ich mir das vorgestellt. Es gibt's nicht mehr. Es ist nicht mehr zu, für mich zu besichtigen. Es gibt noch Stationen wissenschaftlich, aber da kommst du nicht mehr hin. Also, ich bin in dieses Städtchen gekommen, Spitzbergen, und da hatte ich aber wissenschaftliche Studenten. Da haben sie eine Truppe zusammengetrommelt.
Ja.
Und mit denen bin ich an einen ganz, ganz, ganz kalten See.
Dann war dir endlich mal kalt.
Ja, da konnte ich endlich mal meine Norwegen, ich hatte Rheuma-Unterwäsche an inzwischen. Da konnte ich mal endlich mal meine Norwegen, ich fahre ein kaltes Landjacke anziehen. Kennst du so Jacken, die kannst du nicht aufhängen, sondern die stehen so in der Ecke mit den Ärmeln, so wie so ein Michelin-Männchen. So. Hm? Die stellt man in die Ecke, die hängt man nicht auf. Ne?
Kenn ich.
So eins hatte ich. Ne? Da kam ich auch nicht von alleine rein, da musste ich reingezwängt werden. Und die hatte ich Gott sei Dank dabei. Und 3 Wollmützen auf und dann Kapuze hoch und dann an den Strand dieses Sees auf Felsen. Sehr schön für eine ältere Dame. Ja. Über Felsen. Ich hätte nur noch hohe Absätze anhaben müssen. So, und da war ein Feuerchen und da war dann ein Topf hing da drin und da hieß es, na, mach mal, koch mal. Und da habe ich dann was gekocht.
Und das verrate ich jetzt nicht.
Das wird nicht verraten.
Und ich sage nur, dass als die anfingen zu essen, diese Studenten haben international, die waren alle aus anderen Ländern, aus verschiedenen Ländern, als die erste den Löffel voll in den Mund gesteckt hat, das fand ich so rührend. Da hat sie ganz begeistert geschrien: Oh Mann, das schmeckt ja richtig gut.
Was hat die denn gedacht?
Ich habe gedacht.
Was hat sie denn?
Die haben gedacht,
was macht die denn da?
Die
jetzt?
Dame da, die da.
Was macht die Dame jetzt da?
Die haut da irgendwas zusammen.
Macht so, eine Dose, ne? Auf, ne? So. Also die hat die Tour Spaß gemacht. Du würdest sie wieder machen.
Ich würde sie sofort wieder machen.
Aber was ich noch wissen wollte, du hast vorhin gesagt, das hat geklappt, das hat geklappt, das hat geklappt. Buch ist in Arbeit. Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Tun wir nicht. Auch das tun wir nicht, weil ungelegte Eier soll man nicht.
Okay, alles klar.
Ist schon genug, wenn ich das gesagt habe.
Dann frage ich nicht nach.
Aber ich werde es zu pünktlichst, wenn es soweit ist und das Huhn gelegt hat, kundtun.
Es waren für mich ganz... Ich freue mich. Ich hätte dir noch viel länger zuhören können. Ich habe wieder so einen Redeanteil nur von 5%, aber...
habe ich zu viel geredet?
Nee, das ist schon so. Ich nehme mich gerne in den Hintergrund. Ja, du bist die Hauptperson.
Guckst aber nicht gerade so. Bisschen beleidigt guckst du schon.
Nee, bin ich nicht. Monika, hast du ein Lebensmotto?
Eins, was sich so ergeben hat. Mhm. Ich sage etwas, was ich in letzter Zeit häufiger mal so gestehe. Das ist, ich habe in meiner Seitentasche immer einen kleinen Loriot sitzen. Weil eigentlich sehe ich die ganze Welt durch seine Augen. Egal, was passiert. Es ist immer auch etwas Positives dabei oder ein Witz dabei oder etwas, was dich weiterbringt oder so. Ich gehe nie ohne diesen Loriot in der Tasche. Symbolisch.
Das hört man
den
aber
den ich mir hin und wieder raushole. Und was würdest du jetzt sagen, ne, wenn es richtig ganz schlimm ist, wie zum Beispiel das mit meiner Krankheit, da habe ich ihn gefragt, sag mal, jetzt versagst du aber, ne? Jetzt ist da auch ein hartgekochtes Ei und sagt nichts, ne? Mhm. Nee, der hat auch da was zu sagen. Also, das hat sich so ergeben. Das ist so ein Hilfsmittel geworden, wie auch diese Handbewegung. Ich habe mit dieser Handbewegung...
Die Hand geht langsam runter,
gedämpft. Damit deeskaliere ich jeglichen Hassestreit, jegliche böse Nachrede, jegliche Missgunst, jegliche, diese ganzen Negativgefühle, das ist wie schlechtes Essen. Das willst du nicht haben. Und das dämpfe ich so, indem ich das mache, ganz automatisch. Da kann irgendjemand denken, hat die so ein bisschen MS oder was? Ne? Mhm. Da ist schon der eine Arm so ein bisschen außer Kontrolle.
Also das machst du auch wirklich dann... Ich mache physisch, nicht nur gedanklich.
Und manchmal, wenn ich wirklich auf Zinne bin, eigentlich, ne, dann mache ich das auch wirklich so.
Oh, hat sie jetzt in den anderthalb Stunden nicht gemacht, da habe ich Glück.
Nein.
Da habe ich Glück gehabt.
Nein, ich will, dass es jedem gut geht. Wir sind nur einmal hier. Und wir sind noch nicht mal ein Fliegenschiss verglichen mit der Landschaft in Norwegen. Wenn du das mal gesehen hast, dann kommst du dir ganz unwichtig vor.
Was soll ich jetzt noch ergänzen?
Interessiert dich auch kein Rezept mehr oder irgendwas. Nee. Da bist du nichts, da bist du, da ist deine Austern schon wichtiger.
So, ihr Süßen, das lasst mal jetzt auf euch wirken, bitte. Mm. Das war ein schönes Schlusswort. Monika Fuchs, ich danke dir, war ganz toll. Und vor dem Gespräch habe ich dir gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass wir uns hier treffen und heute sprechen. Ich hatte so lange vor, dich anzusprechen. Jetzt hat es irgendwie geklappt und es war dann auch Fügung, so wie es geklappt hat. Und ich bin ganz froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Und ich lade dich jetzt schon, ja, jetzt schon, zu einer nächsten Folge ein.
Sind wir jetzt Freunde?
Das klären wir jetzt unter uns. So, das klären wir jetzt mal. Ne?
Oh, tschüss. Jetzt wird's spannend.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin tschüss.